Guten Morgen.
Guten Morgen.
Sind doch noch ein paar gekommen. Schön, ich freue mich. Wir dürfen uns heute darauf ausrichten, dass wir die Jahreslosung betrachten. Prüfet alles, aber das Gute behaltet. Wie es auch schon vom Jonas vor einer Woche auch jetzt schon wieder angekündigt wurde. Und das machen wir ja immer so am ersten Gottesdienst im neuen Jahr, die Jahreslosung zu betrachten. Und ich finde es so schön, das war auch gerade der Fokus, wir leben ja in der Hoffnung. In einer Hoffnung, die unerschütterlich ist, weil Jesus Christus uns diese Hoffnung im Glauben gibt. So steht zum Beispiel im 1. Thessalonicher, den wir heute genauer betrachten werden, ab Kapitel 4, Vers 14, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Die Entschlafenen, das sind wir Christen. Wir sterben nicht, wir schlafen. Und das finde ich eine schöne Aussicht. Es ist das, was uns erwartet. Entweder wir sehen Jesus wirklich wiederkommen, dann werden wir mit einer Wolke entrückt ihm entgegen. Man trifft sich in der Luft, sozusagen im Wohnzimmer Satans, finde ich so eine kleine Fußnote, ganz nett. Und dann treffen wir uns da und die Entschlafenen werden auferstehen. Das ist unsere Hoffnung. Und jetzt ist es aber auch an uns zu prüfen und zu schauen, wie leben wir bis dorthin, bis Jesus wiederkommt. Spiegelt unser geistliches Leben, unser irdisches Leben hier das wider, was wir hoffen, was wir glauben und auf was wir schauen? Und darum geht es zum Beispiel bei Prüfet aber alles, das Gute haltet fest. Im Kontext, den wir auch gleich nochmal, den ich auch vorlesen werde und betrachten werde, geht es um Prophetie und Weissagung. Aber dieser Grundsatz ist für uns unglaublich wichtig. Prüfet alles und das Gute haltet fest. Wie prüfen wir denn? Mit dem Wort Gottes, im Gebet. Wie prüfen wir uns? Und ich denke, wir brauchen immer wieder auch so einen Prüfstand. Und vielleicht ist es auch gerade jetzt dran, im Auftakt zum neuen Jahr zu prüfen, wie stehe ich eigentlich zu Jesus? Wie sieht es denn da aus? Wie sieht meine Beziehung aus? Wie schon gesagt, wir bekommen dann immer wieder Anleitung in der Bibel, wie wir leben sollen als Gemeinschaft in Christus, die diese Hoffnung hat, diesen Glauben hat. Und wir leben wir da gemeinsam diese Dinge und die gibt uns die Bibel auch klar vor. Und da bin ich auch dankbar dafür. Die lässt uns nicht in der Unsicherheit, wie es wird es sein, schaut mal, wie ihr das als Gemeinschaft habt, sondern es ist klar formuliert. Und darum möchte ich mit euch auch den 1. Thessalonicher lesen. Das war der erste Brief von Paulus, den er verfasst hat und den Gott uns so gegeben hat. 1. Thessalonicher 5, ab Vers 12 bis einschließlich Vers 24. 1. Thessalonicher 5, ab Vers 12. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen und dass ihr ganz besonders in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle, seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern strebt allezeit dem Guten nach, gegeneinander und gegen alle. Freut euch allezeit, betet unablässig, sagt in allem Dank. Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus, Weissagung verachtet nicht, prüfet aber alles, das Gute haltet fest. Von aller Art des Bösen haltet euch fern. Er selber aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig, möge euer Geist und Seele und euer Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist der, der euch beruft, der wird es auch tun. Wir haben hier schon in diesem Kontext dieses Briefes verschiedene Dinge, die im Thessalonicher betrachtet werden, wie zum Beispiel die Wiederkunft Jesu. Was passiert da eigentlich? Er kommt auf einer Wolke wieder, die Entschlafenen stehen auf. Dann dieser Appell, wie leben wir jetzt eigentlich in dieser Naherwartung? Ist es so, dass du diese Naherwartung hast? Und dann geht man ganz klar am Ende des Briefes nochmal auf so ganz praktische Dinge zu und wir können gerne mal drüber sprechen. Wir hatten das ja im letzten Jahr auch mit Seminaren über das Thema Älteste. Und da sehen wir, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen, so dass ihr ganz besonders in Liebe achtet, um ihres Werkes willen haltet Frieden untereinander. Es ist klar, es geht um die Leiter der Gemeinde, um die Ältesten. die die Gemeinde führen und leiten. Und wenn man das dann so liest und warum uns das Gott auch wieder an einer oder anderen Stelle wieder gibt, kommt klar hervor, da gab es wohl damals schon Probleme mit Leuten, die Verantwortung hatten und der Gemeinde, die das vielleicht nicht ganz so gesehen hat. Also Konflikte gab es wohl schon immer, daher auch diese klaren Ermahnungen, wie wir damit umgehen sollen. Es geht um die Ältesten, die uns, und da sieht man diesen Dreiklang, ne, was die Schrift sagt, arbeiten, vorstehen, aber auch zurechtweisen. Und das in der Verantwortung gegenüber Gott. Und was wir dann tun dürfen als Gemeinde, ist es, das anzuerkennen, dass wir Älteste haben, die uns dienen, die für uns da sind, die auch diese Gemeinde leiten und diese Verantwortung gegenüber Gott tragen. Und das ist kein leichtes Amt. Liebe Geschwister, wir sollen sie sogar lieben und am Liebesgebot kommt man nicht vorbei. In Liebe achten. Und wir haben einen Samuel, wir haben einen Willi und ich hoffe, dass die beiden in eurem täglichen Gebet vorkommen. Denn ihr wisst nicht, was sie ertragen müssen manchmal. Ihr wisst nicht, was sie manchmal aushalten müssen und ihr wisst nicht, was der alles dieser Dienst beinhaltet. Hier geht es aber auch nicht darum, dass man sich blind unterordnet. Man darf über Dinge sprechen, aber man muss es, und das ist der Grundsatz der Heiligen Schrift, in Liebe tun. Und daher auch hier wieder, das wird so der rote Faden durch die Bibel sein, prüfet alles und das Gute behaltet. Prüft euch, wenn ihr zu den Ältesten geht, seid ihr in der Liebe? Um was geht's? Geht es um meine Anliegen, geht es um Gottes Anliegen. Und ich finde es so schön, dass es immer wieder in der Bibel erwähnt wird, dass wir unsere Vorsteher anerkennen sollen, sie lieben sollen. An der Liebe, wie schon gesagt, kommen wir eh nie vorbei. Und daher ist es auch diese Bewahrung. Was wir hier immer wieder lesen, ist ja die Bewahrung der Gemeinde für das, was ja noch alles kommt, aber was teilweise schon ist. Eine Welt, die sich immer mehr von Gott löst, das immer gottloser wird. Und dann haben wir hier eine Gemeinde, die sich nach Christus sehnt. Aber da gibt es auch Ordnungen. Und ich weiß, es ist schwierig. Keiner will sich unterordnen, weil jeder ja irgendwo doch der Meister und der Herrscher ist. Aber letztendlich ist es das, was wir als Gemeinde brauchen, um auch bewahrt zu werden. Und wir finden es im Text vor dem Bösen, vor Entzweiungen und Spaltungen. Und wenn eine Gemeinde sich entzweit, spaltet und streitet, dann lacht die Welt. Sagt, ihr seid doch auch nicht besser. Und wo wir diesen Grundsatz der Hoffnung haben, diesen Grundsatz, dass wir eines Leibes sind, dass wir Geschwister sind, bei aller Unterschiedlichkeit. Aber ich merke auch, wie unterschiedlich Geschwister heutzutage sein können. Ich merke es an meinen Söhnen, die sind unterschiedlich. Alle drei wunderbar, aber auch unterschiedlich. Und so dürfen wir doch auch verwurzelt sein in Christus, zusammenstehen und eben auch da diese Ordnungen Gottes halten in Liebe. Nicht, weil die Ältesten irgendwelche Herrscher sind, sondern weil es die Bibel sagt, dass wir untereinander in Liebe achten sollen, um ihres Werkes willen. Ja, die haben oft Sitzungen, die haben Diakonsitzungen, sie haben Gespräche. Und manchmal geht man in diesen Gesprächen auf allen Vieren heraus innerlich. Darum betet für unsere Ältesten, auch gerne für unsere Diakone. Das ist auch sehr schön und wichtig, weil das sind die, die Verantwortung übernehmen, das sind die, die dienen. Und da ist es so wichtig, dass wir diese Liebe leben und da vielleicht auch mal prüfen, wie stehe ich zu meinen Ältesten, wie stehe ich zu den Diakonen? Gibt es Dinge zu klären? Das ist das, was ich meinte. Wir stehen am Anfang eines Jahres, ein willkürlicher Zeitpunkt, wenn wir ehrlich sind. Aber manchmal gar nicht so schlecht darüber nachzudenken, wie stehe ich eigentlich zu meiner Immanuel-Gemeinde? Und ich hoffe, das ist auch meine Gemeinde. Und dann haben wir die Aufgaben, ganz kurz betrachten, ne? Arbeiten, vorstehen, zurechtweisen. Ja, die Ältesten haben auch die Aufgabe, zurechtzuweisen. Wir haben es in Matthäus 18, wenn jemand sündigt, schöne Abstufung, ne? Erstmal in der Zweierschaft unter vier Augen, dann mit Zeugen, manchmal sogar am Ende, wenn ganz klar in der Sünde verharrt wird vor der Gemeinde. Auch da ist die Schrift klar, man toleriert keine Sünde in der Gemeinde. Und auch da müssen wir uns prüfen. Dann geht Paulus über, haltet Frieden untereinander. Also er nimmt es mit rüber. Wir sollen als Gemeinde die Ältesten achten, aber dann geht es sozusagen an die ganze Gemeinde. Und er sagt, haltet Frieden untereinander. Es ist so wichtig, dass wir diesen Frieden haben. Und Frieden, wie es ja im Philipperbrief auch steht, der höher ist als jede Vernunft. Sachen, die ich an Gott abgeben kann. Wir müssen uns klar sein, es wird in der Gemeinde nicht alles so laufen, wie wir wollen. Das habe ich mir übrigens auch schon abgeschminkt und ich bin angestellt hier. Aber es ist die Frage, für was steht die Gemeinde Wen betet sie an und wer steht im Mittelpunkt? Und solange das klare Wort hier verkündigt wird, solange klar ist, dass Jesus Christus der Herr ist, da kann ich mich auch unterordnen, auch wenn ich manche andere Vorstellung habe. Aber darum geht's. Und das ist das, was uns auch bewahrt. Darum haltet Frieden untereinander. Es geht so schnell und es entflammt manchmal an Kleinigkeiten. Manches staut sich auch auf. Und darum sind wir wieder bei dem Thema, wie schaffen wir den Frieden? Ja, durch Vergebung. Durch Vergebung auszusprechen, durch Versöhnung, durch das, dass ich dem anderen die Hand reiche, damit sich da nichts anstaut und dann an der Frage der Farbe der Tapeten entflammt und dann gibt es Entzweihung, Gemeindespaltung und wir haben 27 Gemeinden der Emanuel-Gemeinde. Jeder macht so eine Zweierschaft, Hauskreis. Haltet Frieden untereinander und wir haben einen Frieden, der immer wieder durch Vergebung und Versöhnung hergestellt werden kann. Wenn Christus uns etwas gelehrt hat in Klarheit, wenn etwas in seinem Willen ist, dann ist es Vergebung. Und dann geht es direkt über, er ermahnt euch aber, Brüder und Schwestern, nicht weghören, liebe Schwestern, weist die unordentlich zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Wir dürfen uns prüfen. Und da ermahnt uns mit dem berühmten Wort Parakaleo, ich rufe herbei, ich tröste. Also es geht dieser liebende Aspekt, ich möchte euch wieder einladen, auf dem Weg Gottes zu gehen. Und was sind das für Punkte? Weist die Unordentlichen zurecht. Die Unordentlichen, das ist im Griechischen Atakos, und das sind die, die eigentlich aus der Ordnung fallen. Jetzt denkt jeder vielleicht so an die Schlamper, so, ne, wo man was liegen lasset und so, die ja nicht aufräumen können, nicht abspülen. Im Kontext der Heiligen Schrift ist es aber eigentlich gemeint, die für ihren Lebensunterhalt nicht arbeiten wollen. Warum? Weil sie die Naherwartung Gottes haben. Sie haben gesagt, morgen kommt Gott, da brauche ich nicht arbeiten. Ne? Kann ich mir ja ein Stück Brot geben. Und da war klar, nee, so funktioniert das auch nicht. Ne? Man soll für seinen Lebensunterhalt sorgen. Die außer Reihe und Glied sind. Jetzt weiß ich, das ist vielleicht nicht das unser Problem. Aber wir können uns selber vielleicht mal, wir sind ja beim Thema prüfen, fragen, wo ich gerade so aus der Reihe tanze. Und zwar nicht jetzt mit gemeindetechnisch, sondern vielleicht in meiner Beziehung zu Jesus. Wo ich gern so ja, aus der Ordnung rausfalle. Vielleicht ganz auch bewusst, wo ich Dinge tue, sage oder mache, wo ich weiß, das hat mit den Ordnungen Gottes nichts zu tun. Oder wo ich vielleicht auch, wie es mal so für ein kleines Schokofrühstück war, den Gott einen lieben Mann sein lasse. So war das mal in einem Slogan, in Werbung, ich fand es ganz furchtbar. Die haben Glück, dass ich das Produkt so mag. Aber der Punkt ist, wo können wir uns da genau immer wieder hinterfragen, wo bleibe ich in den Ordnungen oder wo bin ich unordentlich geworden in meiner Beziehung zu Jesus? Prüfen. Wo weist vielleicht mein Lebensstil nicht darauf hin, dass ich mit Christus lebe, dass ich diese Hoffnung auf die Ewigkeit habe, die wir ja vorher gesungen haben? Und das dürfen wir prüfen. Und auch wenn ich das Wort prüfen heute mehrmals verwende, denkt bitte daran, dass Jesus mit uns in Liebe prüft. Er lädt immer ein, das steckt ja auch in diesem Wort ermahnen, Parakaleo, da steckt eine Einladung. Dieses liebende Prüfen, wo er sagt, komm, wir setzen uns zusammen, schauen uns das an. Und dann ist auch Jesus unsere Kraftquelle, Dinge zu ändern. Ich schaffe das nicht. Warum sollte ich meinem alten Leben immer wieder abschwören, wenn ich nicht weiß, dass Christus in mir lebt und auch die Kraft ist, die er mir gibt und ist, damit ich Dinge ändern kann. Dann ne, tröstet die Kleinmütigen. Oder man könnte auch übersetzen mit Kleinmütigen, die den Mut sinken lassen. Und die sollen wir trösten. Trost. Die eben über diese Ereignisse, was wir auch im letzten Jahr haben, allein das ist Lied, die Ewigkeit ist unser Zuhause, das haben wir letztes Jahr oft gesungen. Und unter dem Anlass natürlich, dass wir immer eine Perspektive haben, auch wenn der Tod da ist. Aber die eben durch diese Sorgen, durch die Nöte, vielleicht auch durch Ängste den Mut haben sinken lassen, sollen wir trösten. Und das ist ein fruchtbarer Platz in der Gemeinde. Was haben wir denn? Wozu dient denn Gottesdienst? Damit wir uns trösten, damit wir getröstet sind. Bei all den Ereignissen, die da draußen laufen, wo die Welt gegen dich ist, wo es nicht funktioniert am Arbeitsplatz, in der Familie drunter und drüber geht, wo es vielleicht mit den Nachbarn schwierig ist, und da Trost zu erfahren. Vielleicht auch in deiner Ehe, in deinen Freundschaften, in deinen Beziehungen. Und die eben den Mut nicht mehr haben, den Mut haben sinken lassen, aufzurichten. Daher sollen wir uns auch prüfen, ob wir auch immer ein gutes Wort parat haben. Und hier geht es nicht um Bibelverse um die Ohren schlagen, sondern ein gutes, geliebtes Wort, wo man weitergibt, wo man sagt, du, ja, ich weiß, aber Jesus ist da. Oder wie vorher auch gebetet wurde, das finde ich immer schön, einer meiner Lieblingsverse, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist ja, was Schöneres kann man eigentlich gar nicht zurufen. Ich bin da, in Höhen und Tiefen. Warum? Weil ich dich liebe. Und dass wir uns da gegenseitig ermutigen. Ich weiß, ich bin auch nicht besser nach dem Gottesdienst, dann zurzeit ist keine Bundesliga, dann geht es relativ schnell um Fußballergebnisse und solche Dinge. Aber dass wir den Blick haben für den Kleinmütigen, der den hat Mut sinken lassen, dass wir da uns prüfen, bin ich da wieder nur auf meine Sachen konzentriert, fixiert oder bin ich bereit, da zu dienen, zu sehen? Oder dass wir anfangen zuzuhören. Die Bibel in Jakobus 1,19, ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Zuhören. Es ist eine unglaubliche Kunst, die uns immer mehr abhanden kommt, leider. Wir hören nicht mehr zu. Wir hören auch nicht mehr richtig zu. Ne? Wir kriegen nur noch die Hälfte mit, weil wir mit vielen anderen Dingen beschäftigt sind. Ich habe es gestern wieder gemerkt, ne, wenn ich am PC sitze und so weiter, dann gucke ich Nachrichten und so. Und dann kriege ich natürlich jede Schlagzeile, die in dieser Welt passiert, jeder Unfall in Wildberg, gab es Fahrerflucht, huiuiui, und all diese Sachen. Früher, als ich noch kleiner war, musste man auf die Tagesschau warten, um eine Nachrichten zu bekommen. Heute kriegt man alle 5 Sekunden etwas Neues um die Ohren geklatscht, was katastrophal ist, wer gestorben ist. Und das sind schlechte Nachrichten. Also die verkaufen sich auch besser, das lese ich auch nur. Also dass es jetzt aufwärts geht, lese ich nicht, lese ich auch nirgendwo. Aber genau das ist der Punkt, wem setzen wir uns aus? Und dass wir da sind, bereit zuzuhören, uns nicht zuzuschütten, auch mit dem ganzen Negativen. Und dann prüfen, was dran ist. Vielleicht ist es heute dran, einfach jemandem zuzuhören, der den Mut hat sinken lassen. Tröste die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an. Wir haben in Römer 14 die Definition der Schwachen. Das waren die, die Gemüse essen wollten. Das hatte jetzt nichts mit Vegetarier oder Veganer zu tun, sondern die kein Götzenfleisch essen wollten. Und da gab es riesen Konflikt zwischen den Judenchristen und den Heidenchristen. Die Heidenchristen wollten Fleisch, es war billig. Und die Judenchristen haben gesagt, Moment, das ist Fleisch einer Gottheit gewidmet, das könnt ihr nicht essen. Und da gab es Konflikte hin und her. Und dann hat Paulus gesagt, unsere Freiheit, ich habe die Freiheit, Fleisch zu essen, aber unsere Freiheit endet da, wo mein Bruder oder meine Schwester Schaden nimmt. Warum? Weil das Liebesgebot auch über allem steht, auch über der Freiheit. Was ich so schön finde, ist, dass wir uns dem annehmen dürfen. Wir dürfen uns ernst nehmen in diesen Dingen, gegenseitig achten, auch nicht abwinken, ach so, wie du bist, ja klar. Sondern wir dürfen annehmen. Im anderen Fall wird das griechische Wort für annehmen mit festhalten übersetzt. Und das fand ich eigentlich eine schöne Übersetzung auch. Also an anderer Stelle wird das gleiche Wort im Griechischen so übersetzt mit festhalten, dass wir den anderen halten. Da, wo er vielleicht gerade wirklich schwach ist, wo er Probleme hat, wo er es vielleicht auch nicht sieht, warum, wieso, weshalb, dass wir da uns einander festhalten. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Liebesdienst der Gemeinde. Und da müssen wir uns auch prüfen. Muss ich gerade gehalten werden oder kann ich andere festhalten? Im Gebet, im Glauben. Natürlich langmütig gegen alle. Da geht es um geduldig, dass wir in der Geduld bleiben. Und Geduld ist eine Frucht des Heiligen Geistes, aber diese Frucht muss natürlich beackert werden. Eine Frucht darf wachsen. Dazu braucht es Gebet, dazu braucht es das Wort Gottes, dazu braucht es auch Gemeinde. Hier lerne ich Geduld. Ich lerne Geduld, indem ich ungeduldig bin und jemand vielleicht kommt und von mir was will, indem der vielleicht der andere ganz anders denkt und funktioniert so wie ich bin. Und hier lerne ich dann Geduld zu sagen, ich muss dem nicht jedes Mal eine volle Breitseite geben. Du bist nicht so wie ich, also hau ab. Sondern ich lerne Geduld und sage, ja, ich möchte es jetzt aushalten in Liebe. Du bist nicht so wie ich und ich bin dankbar, dass du nicht so bist wie ich, sonst hätten wir wahrscheinlich mehr Probleme als vorher. Sondern dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen können und vor allem, und das ist ja die Stärke des Leibes, uns ergänzen dürfen. Darum prüft euch, sind wir gerade geduldig miteinander? Oder was macht dich ungeduldig in der Gemeinde? Und dann natürlich auch diese prüfende Frage, liegt es an mir oder liegt es wirklich am anderen? Ich habe zu 90% mitbekommen, es liegt an mir. Das wird euch jetzt schockieren, aber das ist so. Und manche Dinge, wo ich ungeduldig bin, auch mit Menschen, liegt oft an mir, weil ich denke, es müsste anders laufen, weil ich andere Vorstellungen habe. Darum lasst uns langmütig sein. Vor allem interessant ist ja, dass in dem Kontext steht, gegen alles geht um Personen. Also nicht mit der Situation, sondern gegen Menschen. Da, wo wir ungeduldig werden, wo wir vielleicht andere Erwartungen haben. Im Prinzip sagt Paulus, halte mal aus, die Situation und den Menschen. Dann geht's weiter, seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern strebt allezeit dem Guten nach, gegeneinander und gegen alles. Es ist die klare Ansage, Böses nicht mit Bösem zum Vergelten. Und in Römer 12, 21 lesen wir, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Wir wissen, es passieren böse Dinge in dieser Welt, auch in meiner persönlichen Welt. Welt, wo wir einfach drin sind, Dinge, die, wo wir nicht unter die Füße kriegen, die verletzend sind, die wehtun. Das kann auch hier durchaus in der Gemeinde passieren, so schlimm wie das manchmal ist. Aber wir haben auch klare Vorstellungen, dass wir uns da prüfen, dass wir nicht böse werden und damit auch bitter. Und bitter ist ganz, ganz böse. Also ist wieder der Umkehrschluss. Dass ich bitter werde, hart werde, unbarmherzig, lieblos. Dass ich nicht mehr bereit bin, den anderen zu lieben, sondern schon im Prinzip dem anderen Schlechtes wünsche. Und da sagt Paulus, und da dürfen wir uns auch prüfen, einem anderen Böses mit Bösem vergelte oder lass dich nicht vom Bösen überwinden. Also wir erleben ja böse Dinge, aber wie gehen wir damit um? Werden wir dann auch bitter böse? Oder überwinden wir es mit dem Guten, mit Jesus? Dass wir die Dinge zu Gott bringen, dass wir uns prüfen, wo könnte ich bitter oder verbittert sein? Und Jesus immer wieder die Möglichkeit gebe, in mir zu wirken, damit ich zur Vergebung komme, zur Versöhnung. Vergebung, an der kommen wir nicht vorbei. Das ist in der Bibel klar formuliert. Das haben wir schon in der Bergpredigt. An Vergebung kommst du nicht vorbei. Versöhnung ist der Idealfall, aber es wird auch nicht immer möglich sein. Aber Vergebung ist der Punkt, an dem wir immer arbeiten müssen, um uns auch selber zu schützen. Weil wenn wir nicht bereit sind zu vergeben, kann das jede Art von Beziehung innerhalb der Gemeinde, innerhalb deiner Ehe, innerhalb deiner Freundschaften stark belasten. Wer nicht vergibt, wird bitter. Wer nicht die Verletzungen an Christus auch weitergibt, das heißt nicht vergessen, steht auch nirgendwo in der Bibel, vergeben und vergessen, aber vergeben ja, kann sein, dass es sämtliche Beziehungen, die du im Leben hast, belastet. Da muss der andere nur mal irgendwie falsch reagieren, wie vielleicht eine andere Person falsch reagiert hat in deinem Leben, wo du verletzt wurdest. Darum ist Vergeben so wichtig, damit wir eben nicht böse und bitter werden. Und auch da, lasst uns das immer wieder prüfen. Und dann, alles strebt allezeit nach dem Guten, nach gegeneinander und gegen alle. Das dürfen wir hier praktizieren, aber auch in der Welt. Dass die Leute sehen, wir gehen mit Gott und wir streben nach dem Guten, nach dem, was Gott uns vorgibt. Warum? Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten, weil wir die Ewigkeit im Blick haben. Weil die Ewigkeit unser Zuhause ist. Weil wir sind ja eigentlich Aliens laut biblischer Definition. Wir sind nicht mehr von dieser Welt, sagt Jesus seinen Jüngern. Und wir gehören in den Himmel. Und es ist schön, wenn wir das jetzt schon widerspiegeln. Dann kommt dieser Dreiklang. Freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Wenn wir jemals nach dem Willen Gottes gefragt haben, da steht er, für dich. Da brauchen wir uns auch gar keine Sorgen machen. Meistens geht es beim Willen Gottes, was soll ich studieren, was soll ich nicht, wen soll ich heiraten? Das kann ich ja sagen, jemand Gläubigen und vom anderen Geschlecht. Das haben wir schon abgeschlossen. Aber hier kommt dieser Wille Gottes. Übrigens auch der Wille Gottes ist unsere Heiligung, steht im Kapitel vorher. Was ist es? Freut euch alle Zeit. Da sind wir wieder beim Thema Ewigkeit. Ja, wir haben das. Und in dieser Konstellation, wenn du an Jesus Christus glaubst, verbringen wir auch die Ewigkeit miteinander. Das ist unsere Freude. Darum haben wir eine Freude, die alle Zeit vorherrscht. Sie ist nicht abhängig von einem Lottogewinn oder ob der Chef mir wohlgesonnen ist oder ob das Wetter besser wird, sondern es ist eine grundlegende Freude, die uns keiner nehmen kann. Freude daran, dass Jesus in meinem Leben ist. Freude daran, was ich mit ihm und in ihm habe. Freude daran, was für eine unglaubliche Perspektive da ist. Darum ist zum Beispiel der Wille Gottes, dass wir eine freudige Gemeinde sind. Jetzt keine aufgesetzte heuchlerische, das ist nicht gemeint, sondern eine Grundfreude haben an dem, was wir in Christus haben. Und jetzt überspanne ich den Bogen, auch eine Freude an der Gemeinde. Ja, ich bin nicht allein. Ich habe hier Menschen, die das Gleiche glauben, die das Gleiche hoffen. Total unterschiedlich, total anders. Und trotzdem haben wir eine Freude, die uns verbindet, eine Hoffnung, die uns verbindet und uns zusammenführt. Und daher auch betet unablässig. Das ist einer meiner Lieblingsverse. Oder bei jeder Gelegenheit. Ihr kennt meinen alten Karlauer, was ich zu diesem Thema immer rauslasse. Wir denken immer, 15 Minuten morgens Gebet reicht und für den Rest des Tages brauche ich nicht mehr beten. Setzt es mal um im Atmen, 15 Minuten morgen atmen und den Rest des Tages brauche ich nicht mehr atmen, das reicht doch. Und so ist es auch hier gedacht. Es ist bei jeder Gelegenheit, das Gebet zu integrieren. Oder was sage ich? Jesus zu integrieren. Wenn ich nämlich bete, rede ich ja mit Jesus. Ich gehe zum Arzt, ich rede erst mit Jesus darüber. Ich gehe in die Schule, ich rede erst mit Jesus darüber. Zur Arbeit, zu schwierigen Situationen. Immer. Und das ist das, wo wir einfach uns sehen dürfen, wo wir beten dürfen. Und integriere dieses Gespräch, das Gebet in dein Leben. Und dann haben wir ja auch noch Gebetsveranstaltungen in der Gemeinde. Frohlocket, es wird immer besser mit der Freude. Mittwochs, herzliche Einladung, findet statt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und dann natürlich sagt in allem Dank. Es ist interessant, dass Gottes Wille ist, dass wir dankbar sind. Und dankbar können wir sein, auch wenn die Situation das manchmal nicht hergibt. Übrigens, hier steht nicht dankbar für alles. Es gibt Leid, es gibt Tod, es gibt Sorgen, es gibt Ängste, es gibt Krankheit. Dafür müssen wir nicht dankbar sein. Aber in allem, warum? Weil ich weiß, in allem steht mir Jesus zur Seite. In allem ist er da, in allem gibt er mir Perspektive, Ewigkeit, wir haben es angesprochen. In allem ist er treu, wir haben das im letzten Vers 24. In allem ist er da und er lässt uns nicht allein, ja, er lebt selbst in uns. In allem ist er da. Und wenn Römer 8, 28, 29 steht, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn, dann führt es zur Dankbarkeit. Nichts kann dich von seiner Liebe trennen. Ich weiß, es fühlt sich oft nicht so an, sind wir ehrlich. Manchmal fühlen wir uns auch ungeliebt, aber darum ist es so wichtig, uns zu prüfen, dass wir das Wort Gottes im Blick haben und vor Augen halten, was er sagt. Und jetzt der letzte Gedanke zum Thema Dankbarkeit. Dankbarkeit führt für Jesus zur Verfügbarkeit. Denn wenn ich dankbar bin, dann stehe ich ihm zur Verfügung, weil ich nicht länger damit beschäftigt bin, irgendetwas nachzuhaschen, was ich gerne hätte, was ich gerne wäre, was ich gerne wollte, sondern ich bin dankbar, wie es jetzt ist. Und darum bin ich auch gleichzeitig mehr verfügbarer, weil ich konzentriert bin. Moment mal, ich bin dankbar, was gerade ist, dass ich auch dich habe. Was kann ich denn jetzt machen mit dir gemeinsam? Ich richte mich nach ihm aus. Dankbarkeit führt zur Verfügbarkeit. Und dann, den Geist löscht nicht aus. Es ist immer wieder die Ausforderung, wir haben das oft, dass der Heilige Geist auch mit Feuer bezeichnet wird. Es geht hier im Kontext natürlich um Gaben, aber auch um dieser Heilige Geist. Man kann ihn betrüben, steht im Epheserbrief. Aber es ist auch die wichtige Aussage, schaff Ordnung in deinem Leben. Und lass keine Sünde zu, denn das löscht unser Feuer aus. Sünde, diese Zielverfehlungen im Griechischen, vom Bogenschießen, das sind oft die Dinge, die uns das Feuer auslöschen, was uns wegbringen von der Beziehung, was uns immer wieder wegführen. Und daher lass den Heiligen Geist nicht betrüben. Er geht nicht, das wird auch immer eine Flamme sein. Aber wie brennst du für den Herrn? Und das ist jetzt gar nicht groß charismatisch gemeint, sondern wie ist dein Engagement, wie ist die Beziehung? Geht dir das Herz auf, wenn du an Jesus denkst? Oder ist es mehr so ein laues Feuerchen? So, schön, dass du da bist. Es muss ja wohl irgendwo so sein. Und darum Weissagung, verachtet nicht, prüfet aber alles, das Gute haltet es fest, von aller Art des Bösen haltet euch fern. Nun jetzt geht es klar um Weissagungen oder prophetisches Reden. Ich bin dankbar, dass die Bibel uns klar vorgibt, was im Neuen Testament prophetisches Reden ist. Es geht nicht um die Zukunft. Dass man die hervorsagen müsste, brauchen wir übrigens auch gar nicht mehr, wir haben Offenbarung. Das Wort ist da ganz klar. Es geht auch nicht um die Lottozahl, das wäre nicht schlecht, aber nicht notwendig, sondern wenn wir in 1. Korinther 14 schauen, geht es um Erbauung, Ermahnung und Tröstung durch das prophetische Wort, durch Weissagung. Also, dass Menschen erbaut, ermahnt und getröstet werden. Das heißt, ich habe ein Wort von Gott vielleicht auch manchmal ein Eindruck, darf das mit dem Wort prüfen, darum steht auch, prüfet alles. Und wenn das im Einklang ist, und so prüfen wir auch immer im Wort Gottes, dann ist das zur Erbauung, vielleicht zur Ermahnung oder zur Tröstung. Oder wie es Paulus dann auch schreibt, wenn ein Ungläubiger prophetisches Wort hört, sollte das zur Buße führen und zur Anbetung Gottes. Dass Menschen hören, wie Gott ist, was Gott will, vielleicht auch aufdeckt, was gerade los ist, aber auch, was die Lösung ist für das Ganze. Gott ist ja nicht einer, der Sachen aufdeckt und sagt, oh, das geht schief, jetzt guck mal, wie du damit fertig wirst, sondern Gott ist ja auch der, der Lösung vorgibt. Ja, klar läuft da schief, ja, klar ist das Sünde, aber bring's mir. Dann vergebe ich's. Und du hast ein neues Leben in Christus. Und darum ist es so wichtig, dass auch die Gaben hier, wie die prophetisches Wort, also die Weissagung, und das ist allem unter einem Vers untergeordnet, nämlich dass jede Gabe zur Erbauung der Gemeinde dient. Das schreibt auch 1. Korinther 14. Und das finde ich so schön, zur Erbauung, dass wir erbaut sind. Und wenn du ein Wort hast, wenn du das merkst, dass es jemand nicht gut geht und du möchtest das weitergeben, hast du die Kriterien, die klar sind, und da dürfen wir uns prüfen. Und dann schreibt auch Paulus, das prüfet aber alles, das Gute haltet fest. Und ich finde diesen Grundsatz prinzipiell gut. In der Bibel steht ja nirgendwo, ob ich Auto fahren darf. Steht nicht drin, darf ich jetzt Auto fahren oder nicht? Das Wort gibt es nicht her. Die haben aber auch nicht über Kutschen oder Pferde gesprochen. Esel ja, oh ja, Esel auch. Pferde wurden auch geritten, aber es war kein Gebot. Jetzt würde ich mir keinen Esel holen, bin mit dem Dacia ja schon im nahen Bereich. Aber der Punkt ist, es geht gar nicht darum, ob ich Auto fahren darf oder nicht, sondern wie fahre ich Auto? Wie sieht es aus mit Geschwindigkeitsbegrenzung? Wie sieht es aus mit aggressivem Verhalten? Muss ich mit meinem Hubkonzert anderen einen Tinnitus verpassen? Oder bin ich da auch im Einklang? Prüfet alles, aber das Gute haltet fest. Und was ist das Gute? Das, was Jesus auch machen würde, was Jesus segnen würde und wie Jesus handeln würde. What would Jesus do? Dieses Armband, was es früher gab, fand ich richtig gut. Wie würde Jesus jetzt handeln? Wie würde Jesus jetzt mit dieser Person sprechen? Wie würde Jesus diese Dinge angehen? Prüfet euch. Und dann zum Abschluss, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig, vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Unser Gott des Friedens. Diese Welt ist nicht friedlich und sie wird auch nicht friedlicher. Obwohl ich vor kurzem, fand ich übrigens spannend, eine Dokumentation gesehen habe, dass wir heute durch die neuen Medien viel mehr von Konflikten mitbekommen, aber dass es immer schon solche Konflikte gab, auch in den 70er, 80er, 90ern, nur dass es eben nicht so transferiert zu uns wurde. Da gab es auch Bürgerkriege, Rote Khmer, sonst irgendwas, was Furchtbares passiert ist in der Welt. Aber es ist unfriedlich und die Welt wird auch nie friedlich werden. Dieses Schwerter zu Pflugscharen, was zwar ein Bibelzitat ist, aber eigentlich ein kommunistischer Gedanke, dass wir alle Frieden schaffen, das wird es in dieser Welt nicht geben. Das ist eine Illusion. Sondern was in Klarheit formuliert wurde, ist, dass wir einen Frieden mit Gott haben. Und das ist unser Frieden. Eine Vergebung, eine Perspektive, ein Glaube, ein Vertrauen. Und er heilige euch völlig durch und durch. Wir sind heilig, aber wir sollen uns für die Sünde tot erklären lassen, wie es in Römer 6,6 steht. Wir sind nämlich für die Sünde tot. Und das ist Heiligung. Heiligung heißt abgesondert. Gebraucht von Gott. Wir wenden uns bewusst der Sünde ab und lassen uns von Gott gebrauchen. Und jetzt mal zum Prüfstand nochmal die Frage heute Morgen. Hast du noch einen Puls für die Sünde? Schlägt da noch irgendwas? Lebt da noch irgendwas? Oder ist es biblisch Fakt, dass wir tot sind für die Sünde? Das heißt nicht, dass wir nicht sündigen. Das meint die Bibel auch nicht. Aber stelle ich mich ihr zur Verfügung? Das ist die Frage. Das ist nämlich eine Entscheidung. Dass ich mal sündige, das weiß ich. Dass ich manchmal zornig werde, oh, das weiß ich. Aber stelle ich mich ganz bewusst zur Verfügung der Sünde, habe ich da noch einen Puls oder bin ich klinisch tot, wie es die Heilige Schrift sagt, um das zu prüfen. Und darum sagt ja auch im 1. Thessalonicher, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Wir sind heilig, aber dieser Prozess, das will Gott, dass wir eben immer ihm ähnlicher werden, dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Und immer weniger ich und immer mehr er zum Vorschein kommt. Und dann möchte ich euch zum Abschluss zurufen, bevor wir dann ins Abendmahl übergehen. Treu ist, der euch beruft, er wird es auch tun. Denn er ist es, der Leib, Geist und Seele untadelig bewahrt werden. Wir sehen den Dreiklang, man kann das auch nicht trennen, Seele, Körper und Geist in der Bibel, das hängt alles zusammen. Aber dass wir in dieser Ankunft, wenn er wiederkommt, untadelig sind, das ist der Wunsch Gottes. Dass wir ein Leben führen in der Vergebung, in der Heiligung, in dem, dass wir gestorben sind und das immer wieder prüfen, für die Sünde gestorben sind und immer wieder prüfen. Das ist der Wille Gottes. Und wenn er wiederkommt, will er seine Kinder, seine Gläubigen so vorfinden. Und da dürfen wir dran arbeiten, miteinander, untereinander. Da dürfen wir uns auch immer wieder prüfen. Aber eins ist auch klar, er ist und bleibt treu. Er wird kommen, das ist auch das, was seine Treue aussagt, und er ist es, der es macht. Treu ist, der euch beruft, er wird es auch tun. Und da möchte ich euch einfach Mut machen, prüft es, wie es gerade aussieht. Ein Auto muss immer wieder kontrolliert werden, damit es fahren kann, Reifendruck, Ölstand. Und lasst uns doch vielleicht auch hier die Chance nutzen. Diese Tage, morgen ist ja nochmal Feiertag. Ich mag Baden-Württemberg, nur Bayern hat mehr, da würde ich als nächstes hinziehen. Aber das ist so der Punkt, wo wir auch nochmal Zeit haben, unser Leben im Gebet zu prüfen, wie sieht es aus. Und vielleicht ist es auch gerade ganz bewusst vom Abendmahl zu machen. Ich möchte euch das vorlesen nach 1. Korinther 11. Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst. So esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch, denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht. Und wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt, deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen. Paulus spricht es ganz klar an, es gab welche, die ganz klar in der Sünde verharrt sind und Sünde macht krank. Manchmal krank im Kopf, manchmal auch körperlich, wenn wir eben oft immer auch Dinge tun, wo wir wissen, dass es nicht richtig ist. Aber es geht ganz klar um Geschwister, weil es geht um die Entschlafenen. Es gibt welche, die wieder auferstehen werden. Also es geht hier nicht um das Heil, was man verlieren kann, sondern es geht um den Prozess der Heiligung, den wir gerade besprochen haben. Und da uns zu prüfen, wie sieht es gerade aus? Und nochmal, wir haben einen barmherzigen Gott, der uns herabgeneigt ist, der uns ansieht und uns liebt. Und wenn Gott etwas in unserem Leben prüft und überprüft, dann ist der Wille Gottes ja, dass wir ihm ähnlicher werden, dass die Beziehung stärker wird, damit wir ausgerüstet sind für diese Widrigkeiten des Lebens. Christus ist nicht jemand, der dir reindrücken will, sondern Christus ist jemand, der will, dass du vollkommen bist, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Das heißt nicht perfekt, das ist nur er, aber auf dem guten Weg der Heiligung und dass wir einander helfen. Ich möchte für das Brot danken. Herr Jesus Christus, ich danke dir für das, was du uns für uns getan hast. Und du hast für uns am Kreuz alles getan. Daran wollen wir jetzt gerade im Abendmahl gedenken. Du bist für uns gestorben, aber vor allem auferstanden, damit wir, wenn wir das glauben, ewiges Leben haben, Vergebung der Sünden und auch jetzt und hier schon ein neues Leben. Wir vertrösten uns nicht auf irgendwann in der Ewigkeit wird alles gut, sondern wir dürfen hier völlig neue Schöpfung sein, ein neues Leben führen in der Liebe, in der Geduld. Und da dürfen wir uns immer wieder prüfen, auf den Prüfstand gehen, wie sieht es denn gerade aus? Und ich danke dir, dass wir das in Liebe miteinander, untereinander, vor allem aber du mit uns machen darfst. Danke für das, dass du für uns alles gegeben hast, Herr. Und lass uns da auch immer wieder auch den Gedanken haben, wir wollen auch alles für dich geben. Wir müssen nicht das geben, was du uns gegeben hast, das können wir nicht. Aber all diese Dinge hinzulegen, für die Sünde tot zu sein, dir nachzueifern und wahrlich so zu leben, wie du möchtest. Darf unser Wunsch und Gebet sein. Und dafür danke ich dir, Jesus. Amen.